Moin und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Wir waren zu Gast bei Volker Dahm. Volker ist nach verschiedenen Gründungen im Ingenieurwesen heute als Managing Partner bei Passion for People als Personalberater für schnell wachsende Unternehmen tätig. Im Podcast gibt es einen Rundumschlag durch sein Leben und einige Einblicke zu aktuellen Herausforderungen. Los geht's! Moin Volker, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Erzähl doch mal, wer bist du? Was versteckt sich hinter Volker Dahm als Mensch?
Volker Dahm als Mensch, letztendlich ein bisschen querbeet durch Deutschland. In Köln geboren, im Saarland aufgewachsen, in Leipzig dann die erste Firma gegründet und dann letztendlich hier hängen geblieben. Habe in der Jugend mich ein bisschen mit Computer und C64 beschäftigt. Und wollte dann mit 18 sagen, okay, ich bin jetzt Maschinenbau und bin dann halt nach Stuttgart gegangen, habe dort Maschinenbau studiert als Diplom-Ingenieur. Ja, bin da entsprechend dann dort weiterhin geblieben.
Sehr schön. Und dann, wie kommt man aus Stuttgart nach Leipzig?
In Stuttgart hatte ich verschiedene Stationen. Einmal im Bereich Maschinenbau und Produktionstechnik und habe dann im Endeffekt überlegt, oder beziehungsweise hatte dann eine Technik entwickelt im Bereich Maschinenbau und Messtechnik. Und da war die Überlegung, was machen wir damit? Bleiben wir bei der Firma und machen das einmal oder verkaufen wir es mehrmals? Wir glauben daran, dass man es mehrmals verkaufen kann, habe ich eine Firma gegründet. Und 2006 war das mit Startup noch nicht so in Mode hier in Deutschland, sodass ich dann gucken musste, okay, wo gehe ich hin? Und bin dann halt über Future Sachs und Sachsen entsprechend dann nach Leipzig gekommen, um dann die Firma hier zu gründen. Ne?
Spannend. Jetzt sitzt du ja bei uns im Podcast als Unternehmer und da stellen wir uns natürlich die Frage, wie wird man denn Unternehmer oder wie bist du Unternehmer geworden?
Wie wird Unternehmer, der was unternimmt? Ja, ganz einfach, also sprich, man, wie schon gesagt, man sagt sich halt, kann ich dieses Geschäftsmodell weiter fortführen oder nicht? Und traue ich mir das zu, das entsprechend dann zu machen. Ja.
Was war denn damals die Idee, als du gegründet hast, als du losgelegt hast? Du hast deine eigene Technologie da und dachtest, okay, das kriege ich auch an mehr Leute verkauft. Was war das Geschäftsmodell zur Gründung?
Das Geschäftsmodell war eine Maschine für die Serienfertigung, um Bauteile auf Dichtigkeit zu prüfen. Mit einer neuen Technologie, sprich der Sensorik für Wasserstoff, um dann halt dieses Formiergas nachzuweisen, als Mittel ist das Bauteil jetzt dicht oder undicht.
Und das hat sich verkauft und wie ging es dann weiter?
Das hat sich soweit gut verkauft, ja. Man ist dann nur, oder wir sind halt in die Krise reingestittert, einmal 2008, 2009. Eine Geschichte und die zweite Geschichte ist, dass diese Projekte natürlich, ich sag mal, 3 bis 4 Projekte pro Jahr weltweit ausgeschrieben werden. Und die Technik jetzt nicht unbedingt so kompatibel ist, dass ich eins austauschen kann mit dem anderen, sodass man natürlich dort entsprechend sehr lange Vorlaufzeiten hatte, oder hat, besser gesagt, in dieser Branche, die letztlich dazu geführt haben, dass wir das Unternehmen dann an die Firma Inficon in Köln verkauft haben, die da deutlich weiter in dem Bereich unterwegs ist, als wir es dann waren.
Und dann hast du die Zeit genutzt, um einen MBA noch zu machen, oder war das?
Das habe ich dann parallel gemacht. Ja. Ja, habe dann dort über Future Sachs halt damals den Kontakt zu HL bekommen. Und hatte das schon länger im Hinterkopf, ich möchte mein MBA machen und dachte mir, okay, jetzt ist Zeit, ich habe keine Kinder. Ist am Wochenende, kann man dann gut einbauen und habe dann entsprechend dann parallel 2008, 2009 dann ein MBA an der HL in Leipzig gemacht. Genau.
Und dann kam schon das nächste Unternehmen, dann ging es weiter nach dem Verkauf?
Nach dem Verkauf war ich erstmal bei Inficon eine Weile beschäftigt und habe dann festgestellt, dass ich doch eher der Unternehmer als der Angestellte bin und habe mir dann umgeguckt, was kann ich tun? Und bin dann halt letztendlich in die Softwarebranche abgewandert, Business Development. Warum, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber letztendlich auch Prozesse. Also ich, vorher mit der Maschine hatte ich ja auch letztendlich Hardware und Software zusammenzubringen. Und da ja das vieles jetzt mit Software gemacht wird und nicht mit Hardware, war die Affinität schon gegeben und bin dann halt dann stärker in die Software gegangen, weil dort auch letztendlich geht es um Prozesse abbilden.
Und hast dir das Wissen aber dann auch beigebracht? Also du hast dich schon immer so ein bisschen fürs Programmieren interessiert, aber das nötige weitere Wissen hast du dir selber beigebracht oder hattest du es schon oder wie lernt man Programmieren?
Gut, ich kann bedingt programmieren. Sagen wir so, wenn ich mich jetzt mit beschäftigen würde, könnte ich auch selbst programmieren. Aber dazu habe ich ja dann die entsprechenden Leute. Also das ist eher das Thema. Also ich habe jetzt nicht selbst programmiert. Das wäre, glaube ich, jetzt etwas verwegen, das zu tun. Ich habe zwar mal in meiner Jugend auch was selbst programmiert, aber da müsste man tiefer einsteigen in
die ganze Materie. Grundsätzliches
Verständnis. Aber grundsätzliches Verständnis, deswegen sagte ich vorhin, die Maschine habe ich ja auch letztendlich mit programmiert, mit dem Entwickler da zusammengesessen bin und gesagt, so müssen wir es tun, so nicht. Und Kleinigkeiten konnte man auch selbst machen, aber das große Ganze jetzt, eine Maschine programmieren, das ist nicht mein Metier.
Sehr schön. Dann ging es irgendwann weg von dem angestellten Unternehmertum und in die Programmierwelt sozusagen. Und da hast du jetzt aber schon deine zweite Firma gegründet, 2019, wenn ich das richtig verstanden habe, die SafeDeploy.
Ja, der Übergang letztendlich war dann so, dass ich erstmal jetzt im Prinzip in die Firma Nettosearch mit eingestiegen bin, hier in Leipzig, und dort das Business Development vorangetrieben habe, weil da auch die Frage war, wie können wir unseren Kundenstamm, der aus 3 bis 4 loyalen Kunden besteht, erweitern? Und da kam dann natürlich die Idee auf. Nettosearch sind dann eher SAP-Kunden, also sprich Kunden, die eine gewisse Größe haben, ein gewisses Budget, eine gewisse Anforderung auch haben an das, was sie entsprechend dort programmiert haben wollen. So kamen wir zu SAP, haben angefangen mit SAP sozusagen sich da in das Ökosystem einzufinden, um dann daraus dann neue Kunden für den Nettosearch zu kreieren. Was letztens aber dazu geführt hat, dass natürlich SAP-Kunden in der Regel in Deutschland jetzt nicht die E-Commerce-Kunden sind, sondern schon aus dem klassischen Mittelstand oder der Industrie kommen. Und das Thema dann wieder zweigeteilt wurde. Nettosearch hat sich weiterhin auf den E-Commerce-Bereich konzentriert. Und wir haben uns dann eher in dieser Industrieschiene wieder abgedriftet und haben gesagt, okay, wir sind SAP-Partner, wir spielen der Nettosearch die Kunden für den E-Commerce zu und kümmern uns dann um den Rest mit allen möglichen ERP- und MES-Anwendungen. Und so kam es dann zur Gründung der Firma. Und da wiederum war es natürlich so, dass man dort eher im Bereich Partner unterwegs war, als SAP-Partner, und sich dort weiterentwickelt hat, mit dem Gedanken, dort in das Ökosystem hineinzukommen. Sich aber dieses Feld Daten, Handling-Daten, Strukturen, Programmierung, sich dann doch irgendwo als interessant erwiesen hat und gesagt hat, okay, oder dann man mit dem Thema Updates in Berührung kam, also sprich, wenn ich jetzt irgendeine Software update, sprich, was Neues mache oder ein neues Feature dazu mache, weiß man ja vorher, nein, nie, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Man hat zwar vorher getestet und da freut sich, okay, funktioniert in meinem schönen in kleinen Testumgebung, aber sobald man das ins Live-System bringt, fangen dann die Probleme an, / hofft man, okay, funktioniert alles, danke, war gut. Es gibt viele Fälle, wo es dann nicht so funktioniert, und da kam dann die Fragestellung auf, okay, wieso, weshalb, warum, was fehlt eigentlich? Das war dann die Idee oder die Ursprungsgedanke von SafeDeploy. Wie kann ich das entsprechend sicherstellen im Vorfeld, dass das Update auch wirklich funktioniert? So kam es zur Firma SafeDeploy.
Hast du SafeDeploy damals alleine gegründet oder mit einem Partner zusammen?
Das habe ich alleine gegründet.
Okay, und der Gründungsort war?
Fließend. Es ist ja letztendlich aus der KIEX entstanden als Idee und habe das dort erstmal auch vorangetrieben. Und hatte dann überlegt, okay, wo sind die meisten Kunden plus auch das Investorennetzwerk, das diese Kunden bzw. diese Firma betreuen kann. Sodass die Überlegung war, okay, wo sind sie? Wo ist das ganze Umfeld momentan sehr weit fortgeschritten? Und das war dann immer noch das Silicon Valley. Sodass ich dann angefangen habe, dort Kontakte zu knüpfen und zu gucken, okay, wie passt das da rein? Und habe mich dann über verschiedene Akzeleratoren halt letztendlich an das Feld rangearbeitet. So dass es halt dann die offizielle Gründung von SafeDeploy dann halt in den USA als eine amerikanische Inc. stattgefunden hat.
Sehr schön. Wie sieht dann so ein Alltag aus? Ist man dann, weiß ich nicht, das halbe Jahr in USA, das halbe, andere halbe Jahr in Deutschland? Oder?
Das wäre der Plan gewesen.
Was passierte dann?
Wenn dann nicht ein kleiner Virus dazwischen gekommen wäre, der einem erstmal einen herzlichen Lockdown verpasst hat. Und man nicht wusste, komme ich aus den USA wieder zurück oder nicht. Ja, also sprich, muss ich schwimmen oder wie auch immer.
Ist ein bisschen weit.
Ja, ist ein bisschen weit. Gab da letztlich doch noch Flüge.
Hast du dich gegen Schwimmen entschieden quasi?
Habe ich gegen Schwimmen entschieden, richtig. Also ich war ja bis letztes Jahr Mai in den USA und habe das Ganze dort gepflegt. Dann war natürlich komplette Umstellung auf online, also sprich, jemand besuchen, hinfahren, Investoren, wie man sagt, okay, ich fahre mal da ins Café oder ich treffe mal den und jenes, war vollkommen tot. Sodass dann gesagt, okay, ob ich in den USA sitze oder hier sitze, ist erstmal egal. Und zweitens, ne, musste auch irgendwann das Visum, also sprich, das Visum war ja auch so ein Punkt, mal aus den USA noch wieder raus. Und die Planung war schon richtig. Halbes Jahr hier, halbes Jahr dort oder drei Monate, je nachdem, also das entsprechend aufzuteilen. Nur Thema ist, dass das Visum, was ich habe, momentan nichts nützt, weil es trotzdem nicht erlaubt, ins Land zu kommen.
Ja, du hast ja auch eine Familie. Wie hättest du das denn geregelt? Also wären die dann mitgekommen oder wären die so lange hier geblieben, hätten Stellung gehalten?
Die wären auch kurz lange mitgekommen, das mit Sicherheit. Ja. Wobei das jetzt nicht auf dem Tisch ist, nur letzten Endes muss man jetzt erstmal gucken. Ja. War das dann doch nicht so einfach mit dem Hiersein und Dortsein? Auch wenn es online stattgefunden hat, das ist immer noch ein großer Faktor, wo man letztendlich doch ist. Sodass das sich mit Safe Deploy jetzt nicht ganz so entwickelt hat, wie wir uns das vorgestellt haben.
Aber das ist quasi gerade nur ein bisschen pausiert oder steckt da noch Kraft dahinter oder ist das jetzt...
Das ist eher pausiert, weil das jetzt auch die Kollegen in den USA zum Teil machen jetzt und sich darum kümmern, weil ich das von hier aus dann nicht nur wegen Zeitverschiebung, was jetzt auch, man kann ja arbeiten, das ist ja nicht das Thema, aber... Natürlich, diese Lokalität spielt schon eine Rolle. Mhm. Also soll man nicht glauben, aber trotz Digitalisierung, Software spielt die Lokalität einfach eine gewisse Rolle und führt dazu, dass man natürlich das Netzwerk deutlich langsamer aufbaut. Entsprechend auch dort, wir sind jetzt im Netzwerk in Texas zum Beispiel, wo die auch sagen, ich unterstütze ein Unternehmen aus Texas, aus der Kante. Mhm. So, das schränkt natürlich das Feld wieder ein. Also das ist dann so ein Punkt, der natürlich jetzt erstmal überwunden werden muss und jetzt auch gucken muss, wie sich das Ganze einpendelt mit den nächsten Lockdowns oder Nicht-Lockdowns und so weiter.
Und ihr habt aber ein funktionierendes Produkt, also ihr seid nicht mehr in der Entwicklungsphase, ihr habt ein marktreifes Produkt und könnt das verkaufen quasi.
Ja, das verkaufen wir auch letztendlich, aber halt eher nur mit den Kollegen in den USA. Okay. Und sind dort dann natürlich immer noch auf der Suche nach den Investoren. Wir haben einen Teil da, aber ein Teil fehlt jetzt halt auch.
Wie funktioniert das auf dem deutschen Markt, das Produkt? Wird es hier auch verkauft oder gar nicht?
Nein, sondern in den USA. Weil so also Geschäftsmodell muss sich schon mal erstmal fokussieren auf einen bestimmten Markt. Okay,
also aus Gründen. Also nicht, weil Deployment in Deutschland keine Rolle spielt, sondern weil einfach
ihr fokussiert euch auf den Markt. Teil getroffen habe. Ich mache eine Firma in den USA, ist eine USA-Firma und dort fangen wir auch erstmal an. Ja. Alles andere verzettelt man sich ja nur, das bringt ja nichts.
Macht Sinn.
Kann man seine Energie verpufft dann erst recht. Das ist dann kein Thema. Sodass das letztendlich ja mal dort, dort von den US-Kollegen halt jetzt betreut wird. Mhm. Und ich halt bei Fragestellung da stehe, aber letztendlich müssen das die Jungs da drüben selbst in die Hand nehmen.
Ja. Du hast ja sowieso gerade andere Aufgaben im Tagesgeschäft, um jetzt den roten Faden einmal komplett durchgezogen zu haben durch dein Leben. Passion for People. Was steckt da dahinter?
Ja, das war die Idee letztendlich einmal dadurch, dass ich ja die Firma in den USA gegründet habe. Ich musste Leute suchen, ich musste gucken, dass ich schnell Leute finde, die entsprechend in die Position passen. War die Überlegung, okay, wenn man jetzt in Deutschland ist, was sollten wir, können wir tun? Da drüben kann ich noch bedingt helfen. Und da war das Thema Personal schon eins, was mich damals fasziniert und gemerkt habe, okay, das macht Spaß, dort Leute zu finden, zu suchen. Die Positionen zu besetzen und rauszufiltern, wer passt nicht, wie lange bleibt er da, manchmal sind sie auch gleich wieder gegangen. Also die verschiedensten Konstellationen, die es da gab. Und so kam die Idee mit Passion for People, habe den Michael Welz getroffen und fand die Idee spannend, auch wie er das letztendlich umsetzen möchte im Bereich Personalführung und Personalsuche. Und mit meiner Expertise im Bereich Startups und schnell wachsende Unternehmen war das ein perfekter Fit. Weil wir jetzt ganz klar in diesen Bereich reingehen werden, um dort schnell wachsende Unternehmen schnell und gezielt Personal zur Verfügung zu stellen.
Mhm. Wie kann ich mir das da vorstellen? Was ist da deine Aufgabe gerade? Also vermutlich erstmal Netzwerken, um also auch hier in der Region Bände zu knüpfen oder Bände zu reaktivieren. Bist du dann aktiv auf Personalsuche oder berätst du eher oder vermittelst du?
Also ganz klar, wir sind jetzt erst seit zwei Monaten am Markt. Mhm. Das Produkt ist jetzt erstmal eine Woche alt, also oder zwei Wochen.
Glückwunsch.
Sodass wir erstmal mit den Netzwerken jetzt natürlich ganz klar sehr stark beschäftigt sind und so gucken, okay, wo können wir da wen treffen. Und natürlich parallel dazu gibt es natürlich auch schon Personalsuche, wo wir entsprechend dann Leute für Unternehmen suchen, die schnell wachsen wollen.
Wie nimmst du das mit dem Netzwerk momentan wahr? Weil so Veranstaltung ist ja aktuell nicht drin. Findest du, das läuft gut, so übers Internet quasi sich da irgendwie was aufzubauen? Oder findest du das eher schwierig?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage.
Ja, danke dafür.
Ich finde es persönlich jetzt nicht schwierig, übers Netz Kontakte zu knüpfen. Es ist nur die Frage, die Gegenüber, ob das dann entsprechend dort weiterführt. Also wenn man jetzt mal vergleicht, die sozialen Netzwerke für Industrie oder sagen wir mal weitgehend ist Xing oder LinkedIn, kann man sagen, ist Xing eher so eine Verkaufsplattform gefühlt. Da wird man direkt angeschrieben, hier, bitteschön, ich habe das Produkt, willst du nicht. Und LinkedIn ist eher so, ich knüpfe Kontakte, ich trete mit Leuten ins Gespräch, versuche sie dorthin zu führen. Ein ganz anderer Ansatz. So, und das muss ich jetzt erstmal in der nächsten Zeit rausfiltern. Wie ist jetzt da der beste Ansatz, um für Personaldienstleistungen dort den richtigen Weg zu finden, Leute anzusprechen. Aber es zeigt sich ganz klar, mit Direktansprache, jetzt in dem Bereich, Startups, junge Unternehmen, ist eher schwierig. Mhm. Weil viele Unternehmen zum Beispiel gar keine Telefonnummer mehr auf ihrem Impressum haben. Mhm. Oder Telefon oder nicht vergeben ist. Oder man beim Service landet oder bei der Hotline, aber nicht bei der Firma. Mhm. Jetzt kommt noch Homeoffice dazu. Also sprich, wenn du eine Firma anrufst, ist der, oh, der ist jetzt nicht da, der ist im Homeoffice. Ja. So, das heißt, letztendlich ist das natürlich ein Konglomerat aus Sachen, wo man jetzt erstmal rausfinden muss, wie komme ich am besten mit Leuten ins Gespräch und Kontakt. Mhm. Um dann daraus dann wieder die Beziehung aufzubauen, zu gucken, okay, wo können wir dann letztendlich helfen. Aber es wird sich ganz klar eher im sozialen Medienbereich abspielen, als direkt. Da die Veranstaltung natürlich klar ist, auch ein Punkt. Da muss man jetzt mal sehen, wie wir die verschiedenen Kanäle, BVMW oder andere, noch mal spielen können.
Ja. Ja, also wir sind ja mit einer ähnlichen Herausforderung da konfrontiert. Also wir haben gemerkt, okay, auf Veranstaltungen gehen und persönlich dort mit Leuten in Kontakt treten, es funktioniert irgendwie ganz gut. Und dann kam natürlich Corona und jetzt sieht das halt anders aus. Und ich glaube, einige müssen eben oder sind es auch gar nicht gewöhnt zu Netzwerken dann irgendwie online und müssen sich da ja auch erstmal einfinden.
Wenn du von schnell wachsenden Unternehmen sprichst, dann denkst du in erster Linie an Startups, aber passt auch der Mittelstand da rein? Also wenn ein Mittelständler zum Beispiel nach einer Unternehmensnachfolge sagt, okay, ich möchte jetzt was ändern, ich möchte jetzt schneller wachsen, ich möchte jetzt, ich sehe hier ein Produkt, ich möchte irgendwie das eingrenzen und dann spitzer, schneller wachsen. Ist das auch ein Case oder geht ihr wirklich nur auf Startups, Neugründungen?
Nein, nicht nur. Im Gegenteil. Also es gibt genug Firmen in Deutschland, die schnell wachsen können und wollen. Sei es Wasserstoff, sei es Elektroantrieb, da gibt es, glaube ich, genug. Mhm. Ausgründung ist auch manchmal ein Startup oder man sagt, okay, jetzt muss ich hier mal einen anderen Pace anlegen, weil ich Leute suche im Bereich elektrische Antriebe. Mhm. Ja, also sprich, da muss man natürlich auch gucken, dass man den Personal reinkriegt. Oder jetzt Tesla als das berühmteste Beispiel da oben in Berlin. Wie kriege ich jetzt schnell Leute? Ja, also sprich, ist ja nicht so, dass jetzt da in dem Mittelstand oder in den bekannten Industrien nichts passiert. Im Gegenteil, da ist die Musik, ganz klar.
Und du hast dann aber schon so ein bisschen Industriefokus auf das Technische, auf den Maschinenbau, auf die Entwicklung. Du wirst jetzt dich auch in dem Bereich bewegen.
Da ist meine Expertise, ja. Also sprich, ganz klar. Also ich bin Ingenieur, ich habe ein MBA, ich bin sag mal international und Startups unterwegs und auch schnell wachsende Unternehmen. Ganz logisch, da macht es keinen Sinn, jetzt in Handwerksbetrieb reinzugehen, weil die Sprache spreche ich nicht. Und das ist auch Sinn und Zweck des Netzwerks bei Passion for People, dass wir da den Fokus bilden, sagen, okay, wer hat die Expertise in welchen Bereichen? Und darauf konzentrieren wir uns.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist Ingenieur, du hast ein MBA, du hast Kontakte. Was ist denn, was macht denn dich unersetzlich? Was beschreibt dich am besten? Welche Rolle würdest du dir selber geben? Bist du der Ingenieur, bist du der Entwickler, bist du der Unternehmer, Verkäufer?
In erster Linie mit Sicherheit Unternehmer, ganz klar. Also Unternehmer, bist du der Verkäufer deines Produktes? Sonst wird es schwierig.
Das ist schlecht.
Das an den Mann zu bringen, weil du ja letztendlich die Person dahinter stehst und nicht jetzt einen Großkonzern im Hintergrund hast, der mit vielen Leuten da entsprechend Marktmacht aufbaut. Selbst denke ich, ist es Ideengeber und in erster Linie auch Hilfe anbieten, dass man entsprechend die Probleme löst, die dann vor Ort bestehen.
Hast du das Gefühl, dass die Rolle des Problemlösers auch direkt angenommen wird? Oder gibt es da so Momente, wo du merkst, du musst Überzeugungsarbeit leisten, obwohl es für dich eigentlich ganz klar ist?
Die Frage ist jetzt, inwiefern man jetzt, also wenn ich jetzt ein konkretes Problem habe, ich muss das Display jetzt reparieren, ist das glaube ich nicht so. Mhm. Wenn es natürlich um Prozesse und Veränderung geht, ist das natürlich ein Punkt, wo die Leute auch hingeleitet werden müssen zum Teil oder auch können oder auch sollten, weil es Bereiche sind, mit denen sie vielleicht nicht beschäftigt haben oder wo es auch bedingt, dass man seinen Arbeitsablauf entsprechend ändert. Was natürlich auch heißt, es ist ein Veränderungsprozess und Veränderungen bedeutet immer wieder ein gewisses sich damit beschäftigen, hinleiten, sagen, okay, guck mal, es ist ja doch nicht so schlimm oder es ist halt anders, aber es ist im Prinzip das Gleiche. Ist ja immer das Gleiche, also wenn ich ein ERP-System einführe, habe ich ja auch bestimmte Prozesse, wo die Kunden sagen, aber das muss jetzt genauso laufen und dann muss man auch mal drüber reden, sagen, ja, können wir machen, natürlich, macht das aber Sinn. Sprich, wenn ich jetzt die Software hier total verbiege, habe ich vielleicht nichts gewonnen. Machen wir es doch vielleicht so rum oder können sagen, okay, aber so ist vielleicht der Best Case. So, das ist man ja auch letztendlich gezwungen, dort mit Leuten zu reden und sie mitzunehmen und sagen, okay, wie können wir das jetzt so gestalten, dass es für beide Seiten sinnvoll macht, dass wir nicht jetzt das komplett neu erfinden, das Rad, aber auch den Leuten die Möglichkeit geben, sich dementsprechend dann mit ihren Vorstellungen auch zu verwirklichen.
Mhm. Und warst du schon mal an dem Punkt, wo du gesagt hast, so, yo, dann macht, was ihr wollt, das nützt nichts, da komme ich nicht weiter, da finde ich kein Gehör dafür?
Wofür?
Für eine Lösung, die vielleicht nicht so ersichtlich ist wie ein gebrochener Bildschirm. Ja.
Dass man direkt sagen würde, da machen wir jetzt nicht weiter, eigentlich nicht. Das würde ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen. Es war eher eine Frage, wie kommen wir da hin oder wie lange brauchen wir, bis dann jemand bereit ist mitzumachen oder sich auf die Vorstellung geeinigt hat, beiderseitigen Konsens. Okay, jetzt nicht meine, aber auch nicht seine, aber dann irgendwo einen Mittelweg findet, der für beide dann tragbar ist.
Also wenn es abbricht, dann bricht es vorher ab quasi. Und sobald man sich geeinigt hat, dann wird auch auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet und dann werden Veränderungen angestoßen. Und dann hast du auch das Durchhaltevermögen, solche Veränderungsprozesse durchzuziehen. Weil das ist ja auch immer so eine Sache, dass man mal schnell eine Idee hat. Wir stellen jetzt alles um hier im Betrieb. Aber es muss ja auch jemanden geben, der Veränderungen weiterträgt und der dafür ja, herhält.
Ja, natürlich, ganz klar. Deswegen meinte ich ja eingangs, letztendlich als Externer hat man manchmal einen Blick auf die Sache und sieht auch Grund vielleicht, dass man Erfahrungen bei anderen Sachen hat, sagt, okay, aber so wäre es vielleicht sinnvoll. Was aber nicht beim Gegenüber heißt, dass das gleich angenommen wird und sagt, ja, jetzt kommt der jetzt hier von außen und sagt mir, wie ich es zu tun habe. Sodass man da ja schon, deswegen halt bewusst diesen Konsens erzielen muss. Man hat eine Idee im Kopf, wie es ideal wäre. Der Gegenüber hat auch seine Idee, wie es ideal aus seiner Sicht wäre. Und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte oder zu zwei Drittel oder wo auch immer. Aber dass dann beide sich wohlfühlen, schrägstrich auch derjenige mitkommt. Es geht nicht darum, dass ich meine Ideen durchbringe und sage, das muss jetzt aber so sein. Sondern die anderen müssen ja mitkommen und das auch entsprechend akzeptieren. Weil wenn sie nicht akzeptieren, haben wir nachher gerne die größeren Probleme, als wir vornherein etwas Zeit investieren, um die Leute mitzunehmen. Und da auf den neuen Weg dann einzubringen.
Das heißt aber, bei Passion for People würdest du auch, also steigst du relativ früh dann auch, oder ist der Plan, relativ früh mit in die Personalplanung auch einzusteigen und zu sagen, okay, ich glaube, so wie ihr das Team aufbauen möchtet, das macht aus dem und dem Grund keinen Sinn. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, das so und so zu machen? Wäre das auch eine Aufgabe für dich oder bist du in dem Moment eher Dienstleister, der sagt, okay, du brauchst 20 Entwickler, du kriegst 20 Entwickler?
Also wir verstehen es schon, da wir hier eher über Schlüsselpositionen reden, schon als diejenigen, die auch dann mal sagen, vielleicht wäre es andersrum besser oder man könnte das so aufbauen oder man könnte den Kandidaten nehmen, womit ich das den Prozess dann anstoßen kann. Weil die Idee ist ja auch nicht, dass wir 100 Leute bringen, sondern die Key-Personen bringen, die dann wiederum diesen Multiplikatoreffekt bringen. Klar kann man, die wird mit denen auch nochmal Personal beiseite stellen, natürlich ganz klar. Aber die müssen dann erstmal die Linie auch wieder vorgeben. Also sprich, ist ja schon, wenn ich als schnell wachsendes Unternehmen denke, brauche ich bestimmte Schlüsselpositionen, die wichtig sind, dass das Unternehmen schnell wachsen kann. Weil wenn die Schlüsselposition nicht bereit oder nicht fähig ist, diesen schnellen Wachstum zu begleiten, dann ist er dort fehl am Platz. Mhm. Den brauche ich ja erstmal, das ist der Key, weil wir sind ja nicht im Unternehmen selbst drin, sondern wir können das Personal bereitstellen. Und das Personal muss ja dann jetzt dafür sorgen, diesen Prozess wieder anzustoßen. Wir können ihn begleiten und werden ihn auch begleiten und möchten ihn auch begleiten und da entsprechend auch für Prozesse im Hintergrund zu sorgen. Aber nichtsdestotrotz ist ja die intrinsische Aufgabe des Unternehmens selbst, von sich aus dann diesen Wachstum anzustoßen und zu befeuern.
Das Personal, also durchläuft das dann, also das, was ihr für eben andere Unternehmen dann sucht, durchlaufen die bei euch dann auch erstmal so einen Bewerbungsprozess? Also ihr seid die erste Anlaufstelle dann für diejenigen, die an dieser Stelle Interesse haben, oder?
In der Regel führen wir die Erstgespräche, um herauszufiltern, ist das jetzt wirklich ein Kandidat, den wir vorstellen können oder nicht. Ja. Kommt natürlich auch ein Kunden drauf an, manche wollen gleich dabei sein, aber in der Regel machen wir das Erstgespräch, filtern voraus und sagen, okay, die 5 oder 10, je nachdem, wie der Kunde das haben möchte, oder 3, würden wir dir vorschlagen, bitte guck sie dir dann selbst an oder mit uns an. Ja.
Mhm. Okay, was ist so ein absolutes No-Go für dich bei so einem Erstgespräch? Auf Kandidatenseite natürlich.
Also No-Go wäre, wenn er jetzt ungepflegt am Bildschirm erscheint.
Oder gar nicht erscheint.
Oder gar nicht erscheint.
Also das gut, dann ist das sich das direkt durch. Erledigt.
Aber wenn man da ungepflegt vor dem Bildschirm erscheint und nicht mal weiß, wie man sich einigermaßen vor dem Bildschirm, weil es ist momentan ja alles mehr oder weniger nicht persönlich, ja, da benehmen kann, das ist dann schon No-Go. Das kann es nicht sein.
Ja.
Vor allem nicht, wenn ich über schnell wachsende Unternehmen, sprich Digitalisierung rede. Also.
Ja, dann sollte das schon.
Wie begegnest du dem Zeitdruck? Wenn wir von schnell wachsend sprechen, dann heißt es ja, dass wir keine Personalplanung für, wir wollen da mal in einem halben Jahr eine Stelle besetzen. Das ist ja dann knall auf Fall. Wir brauchen jetzt 20 Leute, so nach dem Motto. Wie begegnet man dem und wie strukturiert man so eine Personalsuche?
Ja, das erfordert ja vor dem Netzwerk. Das heißt, ich kann hier auch Multiplikator-Netzwerk aus dem Netzwerk der Partner mitnehmen und sagen, okay, jetzt brauche ich hier mal für einen Kunden so viele Leute. Wer kann helfen? Wer macht mit? Wer sucht mit? Ganz klar. Und da haben wir einmal unsere Datenbank, auf die wir zugreifen können und sagen können, okay, habe ich jetzt was in dem Bereich, worauf ich zugreifen kann? Aber ich kann auch dann parallelisieren und kann sagen, okay, es gibt jetzt 2, 3, 4, 5 Leute, die entsprechend jetzt an der Suche sich beteiligen, um dann schnellstmöglich die Kandidaten zusammenzukriegen.
Mhm. Wo du gerade das mit dem Zeitdruck angesprochen hast, Hagen, wird man als Unternehmer entspannter? Also spürst du Stress noch so, wie du es am Anfang gespürt hast? Oder ist es jetzt schon so ein bisschen, dass man da mit einer anderen Ruhe rangeht und sich da nicht so schnell irgendwie aus der Fassung bringen lässt?
Ich denke, das bringt noch ein bisschen Erfahrung mit sich, dass man das mit der gewissen Ruhe angeht. Und gewisse Sachen lassen sich nicht beschleunigen, geht einfach nicht. Klar, wenn ich es parallelisieren kann, dann kriege ich es natürlich schnell auf die Straße. Aber wenn ich 500 Leute anschreiben will oder 10 Leute anschreiben will, dann brauche ich einfach die Zeit dazu. Und das zu hudeln und sagen, okay, jetzt muss ich aber ganz schnell machen, bringt nichts. Schon auch den Leute einstellen und die genau mit der Stelle, mit der Idee, warum jetzt für den gerade diese Stelle passen könnte, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also einfach auch diesen Fokus zu setzen. Also sprich, nicht, ich haue jetzt einfach mal 10 Briefe raus, sondern wirklich den Fokus setzen, okay, warum passt der und warum passt der oder warum passt der nicht? Das spricht dann Leute auch an letztendlich. Das ist auch, denke ich mal, ein Punkt bei Perfection for People, der sagt, okay, wir gehen da gezielt Leute an und nicht mit der Sense einfach mal querbeet durch.
Wir haben uns im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, dass Digitalisierung heute eigentlich so ein unscharfes Wort ist. Du begleitest ja jetzt Digitalisierung schon deine ganze Karriere eigentlich. Also du bist ja seit Anfang an in Maschinenbauprozesse involviert gewesen. Was hat sich verändert in den ganzen Jahren? Also spricht man heute noch von den gleichen Problemen wie damals?
Digitalisierung hat zwei Aspekte. Einmal die Automatisierung von, wenn man es aus meiner Sicht, Fertigungsprozessen und Industrieprozessen ausgeht. Egal, ob das auf dem Shopfloor ist, also sprich in der Fertigung ist, oder aber auch letztendlich in den vorgelagerten Organisationsprozessen, da ist das dann klassische Automatisierung. Mhm. Wie kann ich was, welche Prozesse kann ich mehr abnehmen, Rechnungserstellung und so weiter. Und da hat sich natürlich schon einiges getan, muss man ganz klar sagen. Also wenn ich da an meine Anfänge denke, dass man gerade die ersten SAP-Systeme eingeführt hat und jetzt letztendlich auf elektronische Rechnungserstellung geht, als Beispiel nur. Dann schickt die Rechnung durch, wird automatisch eingelesen und dann wird sozusagen automatisch gebucht. Und der ganze Rattenschwanz, das war ja vor den Jahren, dass ich angefangen habe, ja, schon lange her, okay, war das dann noch nicht der Fall, ganz klar. Das ist aber, glaube ich, das eine Feld Digitalisierung, das andere Feld ist halt neue Geschäftsmodelle. Also sprich, was für Möglichkeiten habe ich mit den Medien, mit den Gerätschaften, mit den Medien einfach oder sozialen Medien auch an Möglichkeiten, um dort neue Geschäftsmodelle anzusetzen. Das ist natürlich die zweite Geschichte. Wie kann ich dort ein Geschäftsmodell für mich kreieren, das vielleicht mich unabhängig macht von gewissen Fluktuationen, ein Geschäft ausnivelliert. Sei es beispielsweise, wenn ich an Kalenderproduktion denke, normalerweise kauft man einen Kalender im Dezember oder im November fürs nächste Jahr, da habe ich einen riesen Peak. Was kann ich mit den Maschinen im restlichen Jahr tun? Kann ich da vielleicht Bilder produzieren, Bildbände, was weiß ich? Solche Geschichten. Das ist vielleicht ein einfaches Beispiel, aber dass man darüber, über Digitalisierung, sich dann dort flexibler gestaltet, flexibler machen kann, geht wieder in Automatisierung rein. Aber auch wiederum in Geschäftsmodelle, wie kann ich jetzt versuchen, dort Geschäft kreieren, was mich dann über diesen Peak halt hinwegbringt.
Wenn wir dann in dem zweiten Bereich uns bewegen, also du meinst damit ja die digitale Transformation letztendlich, ist es für ein mittelständisches Unternehmen, egal welcher Branche, klüger, selber diese Prozesse anzustoßen oder sollten die sich mit Startups connecten und sagen, okay, ihr passt in mein Geschäftsfeld, ich beteilige mich an euch zum Beispiel?
Och, da gibt es viele Spielmöglichkeiten. Das ist, glaube ich, immer die Frage.
Bauchgefühl kann sich ein, gut, VW ist jetzt kein Mittelstand, aber die haben ja, die stehen ja vor den gleichen Problemen, dass sie digitaler werden müssen und versuchen das jetzt über interne Teams zu lösen. Ist das der richtige Ansatz oder sollte man sagen, wir müssen grüne Wiesen schaffen, um weiterzukommen?
Also die radikalsten Ideen werden mit Sicherheit nicht aus dem Unternehmen selbst, beispielsweise Volkswagen, entstehen. Mhm. Weil man da ja aus dem Gewohnten erstmal komplett raus muss. Es gibt natürlich auch dort Beispiele, da hat es funktioniert, aber letztendlich sind das wieder Ausgründungen. Also wenn ich an eine Firma Trumpf denke zum Beispiel, die hat auch verschiedene Firmen ausgegründet, kann man als Startup bezeichnen, im weitesten Sinne, die aber mit der eigentlichen Trumpf dann nur auf dem Papier erstmal als Beteiligung was zu tun haben. Natürlich hängen sie natürlich zusammen. Aber da muss ich denen schon Freiraum schon geben. Also sprich, ob ich mir ein Startup selbst ausgründe oder mir eins zukaufe, bringt natürlich die radikalsten Ideen mit ins Boot. Wenn ich das möchte und brauche, ist das natürlich ein Weg, den man gehen kann. Ich kenne andere Beispiele, wo man dann halt versucht hat, ein Geschäftsmodell aufzusetzen und so stark mit der alten Firma verwoben war, dass das ein Rohrkrepierer geworden ist, weil einfach die Strukturen von einem gestandenen Unternehmen mit einem Startup nicht zusammenpassen. Ich habe dort Agilität, ich brauche Leute, die viele Sachen auf einmal machen und weniger diesen klaren, eingrenzten Arbeitsbereich haben. Ich brauche eher einen Generalisten beim Startup als jetzt den Spezialisten für bestimmte Sachen. Natürlich brauche ich einen Spezialisten, aber eher Generalisten in einem Startup, die dann entsprechend für den Vorschub sorgen. So, deswegen gibt es verschiedene Ansätze, das zu tun. Es gibt natürlich auch Firmen, bei denen das hervorragend funktioniert. Ich nenne Villeroy & Boch, die sich immer wieder mal neu erfunden haben, trotz dessen, dass sie mit sicher kein Startup gegründet haben und keins gekauft haben. Das hängt natürlich ganz klar von der Firmenkultur, von den Firmenlenkern auch ab. Wie stark bin ich da? Wie stark setze ich den Fokus? Ziehe ich das jetzt durch, ich sage so, das ist jetzt gemacht, oder gibt es da die Abstufung halt? Das ist, muss man dann wieder von Fall zu Fall entscheiden. Ne?
Sind die Digitalisierungsherausforderungen in den USA die gleichen wie in Deutschland? Also wenn du dich jetzt mal nicht unbedingt da in deiner Silicon Valley Bubble bewegst, sondern dir den Rest der USA anguckst, haben die gleichen Probleme wie der deutsche Mittelstand?
Ja, mit Sicherheit.
Also gibt es keine Unterschiede, da gibt es nicht mehr Fachkräfte, mehr intelligente Programmierer, überall die gleichen Probleme.
Also da ist das auch ein Mittelstand der Industrie, also Industrie-Mittelstand, wie hier auch. Über die Vor- und Nachteile kann man mit Sicherheit trefflich streiten, aber letztendlich hast du dort im Großen und Ganzen die gleichen Probleme. Mhm. Natürlich gibt es die großen Hubs, wo entsprechend diese Digitalisierung vorangetrieben wird. Hat aber was mit dem Ökosystem zu tun. Da habe ich dann das Ökosystem Software und entsprechende Businessmodelle. Und habe dann natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Mittleren Westen, wo ich eher die normalen Produktionsunternehmen habe. Also ist natürlich auch, wie jetzt hier auch, ich habe hier ein Cluster an hervorragenden Maschinenbau und Unternehmen. das ist schwer aufzuholen. Das ist doch das Gleiche mit Software und entsprechenden Businessmodellen. Da ist eine Erfahrung dann da. Im Jahr gewachsen, wie welche Software oder welche Geschäftsmodelle machen Sinn und so weiter. Wie kann ich die entsprechend wo andocken und so weiter. Das ist natürlich auch ein gewisser Erfahrungsschatz, den man nicht unterschätzen darf.
Ich frage mich so ein bisschen, gibt es für gestandene Unternehmer, die jetzt nicht unbedingt in diesem Startup-Bereich unterwegs sind und die dann, also zum Beispiel so ein Industrieunternehmen, was irgendwie überlegt, vielleicht mit einem Startup zusammenzuarbeiten, in was für einer Form auch immer. Gibt es da so ein Bild, was die im Kopf haben über Startups? Gibt es da Bereiche, wo sie denken, naja, okay, na gut, das sind ja jetzt noch Startups, mal schauen, das ist vielleicht nicht so sicher oder das ist vielleicht, ich weiß nicht, so in die Richtung halt.
Es treffen da ja auch diese beiden großen Kulturen aufeinander, also diese patriarchische Mittelstandskultur und auf der anderen Seite diese neue New Work-Kultur in der Startup-Welt.
Es können zwei verschiedene Kulturen sein, ganz klar. Ich kann jetzt nicht wenn ich jetzt mal von einem klassischen Unternehmen ausgehe, habe ich gewisse Strukturen, da funktioniert das alles. Also ich bin ein eingespieltes Team, ich habe die Zahnräder, die ineinander greifen. Beim Startup muss ich die Zahnräder erstmal aufbauen. So, und da muss ich natürlich schon davon lösen, dass ich nicht von einem Startup warten kann, dass es die gleichen Strukturen, Prozesse und Abläufe hat, wie das in einem gestandenen Unternehmen der Fall ist. Ja, so, das heißt, das ist natürlich hat natürlich schon zwei Welten, zwei Aspekte mindestens, die damit hineinspielen. So dass man natürlich im Startup das alles etwas von außen natürlich vielleicht chaotischer empfindet. Und letztendlich sich aber diese Prozesse ja auch erstmal herausbilden müssen. Und das ist dann dieser chaotische Prozess, wo sich dann über die Jahre und die Startup-Gründungen halt entsprechend diese Prozesse herausbilden oder auch nicht. Und das ist halt die Gefahr beim Startup, dass wenn ich da das falsche Team habe, dass diese Prozesse sich dann nicht herausbilden, weil man sich verkracht, weil das Businessmodell doch vielleicht nicht das war, was es ist. Man kein Neues findet, da gibt es die verschiedensten Gründe, warum das nicht funktioniert. Und dadurch ist natürlich das Risiko größer, dort entsprechend in Fehler zu landen, als wenn ich ein gestandenes Unternehmen habe, wo ich ja schon ein Modell habe, was funktioniert. Erstmal, wenn es mir nicht wegbricht.
Sehr schön. Gutes Stichwort, wenn es nicht wegbricht. Wir schließen unseren Podcast immer mit einer sehr offenen Frage. Was rätst du dem Mittelstand, um innovativ zu bleiben?
Ja, flexibel im Kopf zu bleiben und sich auf neue Umweltbedingungen einzustellen. Wir haben es jetzt wieder, Corona hat wieder andere Bedingungen, bedingt andere Herangehensweisen. Die Leute werden vielleicht anders jetzt, es gibt da, das darauf muss man sich einfach einstellen. Und wenn man sich nicht darauf einstellt, dann ist man über kurz oder lang, ist man dann weg vom Fenster.
Wunderbar. Vielen lieben Dank. Wir sind einmal querbeet durch dein Leben durchgerutscht.
Bitte, gern geschehen.
Sehr spannend.
Vielen Dank. Danke.